Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz an diesem 1. Juli. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir fangen wie an jedem Montagmorgen gleich mit Ihren Fragen an. Wir beginnen mal mit dem Thema Reaktionen auf Frankreich. Und der Kollege Rinke hat die erste Frage dazu.
Herr Hebestreit, ich hätte ganz gerne gefragt, wie die Bundesregierung die Wahlen, den ersten Wahlgang der Parlamentswahlen in Frankreich beurteilt und wie groß die Sorge ist, dass man künftig mit einem stark geschwächten Partner Macron zusammenarbeiten muss.
Herr Rinke, Sie wird es nicht überraschen, dass wir sind ja mitten vor dem zweiten Wahlgang, nach dem ersten Wahlgang nicht eingehender äußern werden. Das ist ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Wir arbeiten eng und vertrauensvoll mit Frankreich, unserem wichtigsten Partner in Europa, zusammen. Und so soll es nach unseren Vorstellungen auch bleiben. Und jetzt warten wir mal ab, wie es die Stichwahlen ergeben. Und dann sind wir in einer Woche klüger.
Darf ich nochmal nachfragen? Das verstehe ich, dass Sie sich nicht in die Innenpolitik eines anderen Staates einmischen wollen, aber es geht ja ein bisschen um die Auswirkung der Wahl auf Deutschland. Und da ist ja absehbar, dass auch bei den Stichwahlen entweder die rechte oder die linke Seite gewinnen wird, also Macron seine Mehrheit verlieren wird. Das muss doch Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit Deutschland haben.
Jetzt sind wir beide ja nicht das erste Mal in der Regierungspressekonferenz und selbst in Ihrer Frage haben Sie schon zwei Optionen dargelegt. Insofern bei allem Verständnis für Ihre Neugier bitte ich um Verständnis dafür, dass wir uns dann an Fakten orientieren und die Fakten kommentieren und nicht Möglichkeitsformen. Auch das wäre ja schon eine Einmischung in eine Wahl und das wollen wir ja nicht.
Herr Jessen. Zu den Fakten gehört, dass Platz 2 in der ersten Runde von einem frisch gegründeten überparteilichen Wahlbündnis erreicht wurde. Ist diese Perspektive, parteiübergreifende Bündnisse, auch eine, die Sie für Deutschland, für die hier anstehenden Wahlen als eine sinnvolle Perspektive diskutieren und ansehen?
Jetzt fragen Sie den Regierungssprecher. Also da wüsste ich nicht, was ich dazu Sinnvolles zu sagen hätte. Insofern lasse ich das.
Ich denke, dass der Regierungssprecher ja auch im engen Kontakt mit dem Bundeskanzler steht und dass der Bundeskanzler wiederum im Austausch mit seiner Partei ist und dass auch dort eruiert wird, wie man, da er ja weiter regieren möchte, wie man Regierungsmehrheiten herstellen kann. Das ist der innere Konnex.
Also der Plan des Bundeskanzlers ist, dass er bei der nächsten Bundestagswahl die SPD zur stärksten Fraktion wiederum führt. Und viel mehr kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt da nicht mitteilen.
Gibt es weitere Fragen zur Konstruktion, also zur Reaktion auf die Frankreich-Wahl? Das sehe ich erstmal nicht. Dann machen wir weiter mit der Kollegin in der Mitte und zur Stichwort Terrorwarnstufe bei den Amerikanern, wurde mir gesagt.
Genau, vielen Dank. Die USA haben die Terrorwarnstufe hochgestuft und ich würde gerne wissen, was das für Deutschland heißt. Wird man da nachziehen? Ist das Anlass, die Sicherheitseinschätzung nochmal zu überprüfen?
Ich glaube, das BMI ist da zuständig.
Ja, dazu kann ich gerne was sagen. Unsere Sicherheitsbehörden bewerten die Sicherheitslage ja laufend. Das gilt insbesondere während der aktuellen Fußball-Europameisterschaft, aber auch sonst immer. Wir arbeiten nicht mit bestimmten Warnstufen in Deutschland, sondern mit kontinuierlichen, laufenden, sogenannten lageangepassten Bewertungen, die Sicherheitsbehörden laufend vornehmen und zu denen sie sich auch laufend mit ihren internationalen Partnern austauschen. Für Deutschland gilt weiterhin, die Gefährdungslage im Bereich des islamistischen Terrorismus in der Bundesrepublik Deutschland ist anhaltend hoch. Die Sicherheitsbehörden haben die islamistische Szene fest im Visier. Das haben auch diverse Festnahmen in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, insbesondere von Angehörigen oder Unterstützern des sogenannten ISPK. Sie wissen, dass alle Fäden, was den Bereich der Terrorismusbekämpfung angeht, des islamistischen Terrorismus in Deutschland, hier in Berlin, im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum zusammenlaufen, wo die Bundessicherheitsbehörden mit den 16 Ländern sehr eng zusammenarbeiten. Das gilt sowohl für den Bereich der Polizei, des Bundeskriminalamts im Bund, als auch für den Bereich der Nachrichtendienste, insbesondere des Verfassungsschutzes in Bund und Ländern. Und die diversen Festnahmen, die ich gerade erwähnt habe, zeigen ja, dass unsere Sicherheitsbehörden den islamistischen Terrorismus erfolgreich bekämpfen und auch Anschläge in den letzten Monaten verhindert haben. Die Bundesinnenministerin hat sich zuletzt hier gemeinsam mit dem BfV-Präsidenten Thomas Haldenwang zur Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes vor etwa 2 Wochen ja sehr umfassend zur islamistischen Bedrohungslage geäußert, mit der gleichen Einschätzung, wie ich sie gerade gesagt habe, dass die Gefährdungslage weiterhin hoch ist. Deswegen die sehr umfassenden Maßnahmen. Insgesamt kann man sagen zur Gefährdungsbewertung, dass wir seit dem 7. Oktober 2023, seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel und dem folgenden Gazakrieg, diese weiter erhöhte islamistische Bedrohungslage auch in Deutschland haben, insbesondere durch die Gefahr einer weiteren Emotionalisierung und Radikalisierung im islamistischen, im dschihadistischen Spektrum, durch die sich Gewalttäter ermutigt fühlen können. Und deswegen sind ja auch Schutzmaßnahmen, insbesondere was israelische Einrichtungen, jüdische Einrichtungen angeht, weiter hochgefahren worden und natürlich alle Sicherheitskonzepte und Sicherheitsmaßnahmen angepasst worden. Der letzte Punkt vielleicht noch. Bei alledem arbeiten unsere Sicherheitsbehörden sehr eng international zusammen, insbesondere auch mit unseren amerikanischen Partnern. Und deswegen können Sie davon ausgehen, dass wir auch zu den Bewertungen der Amerikaner und Informationen, über die die Amerikaner verfügen, sehr eng im Austausch sind und da jederzeit sozusagen auf einer Linie auch mit den Amerikanern handeln.
Herr Eckstein dazu.
Einmal anknüpfend, die Terror- oder diese Alarmstufe, die bezieht sich ja auf US-Stützpunkte, laut Medienberichten unter anderem in Stuttgart. Bedeutet das dann auch aus Sicht der deutschen Sicherheitsbehörden, dass man diese Stützpunkte von außen stärker bewacht, als man das sonst tut? Könnten Sie dazu was sagen, Herr Kahn?
Also das sind Warnstufen, mit denen die US-Behörden und die US-Streitkräfte arbeiten, um ihre eigenen Einrichtungen zu schützen. Wir wissen, dass es auch immer wieder Angriffe auf US-Militäreinrichtungen gab. Und insofern sind das Systeme, Warnstufen der Amerikaner, wie unsere Sicherheitsbehörden damit umgehen und arbeiten, habe ich ja gerade beschrieben. Und insofern ist das erstmal etwas, was sozusagen die eigenen Sicherheitsmaßnahmen, die Amerikaner selber treffen, betrifft.
Noch eine Nachfrage. Sie haben selbst angesprochen, es gibt den engen Austausch auch mit den USA. Verstehe ich Sie richtig? Das heißt, die Bundesregierung, das Innenministerium, sie kommen zu einer ähnlichen Sicherheitseinstufung für die Terrorismusbedrohung in Deutschland in diesem Fall, wie auch die USA.
Wie unsere Einschätzung ist, habe ich ja gerade gesagt, die Einschätzung ist, die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus in Deutschland ist anhaltend hoch.
Herr Rinke dazu.
Ja, Herr Kalle, auch eine Nachfrage dazu. Sie haben jetzt Islamismus erwähnt. Ich würde ganz gerne nach Russland fragen, weil es gerade in den letzten Wochen zunehmend Berichte gab über Anschlagsplanungen, die auch von Russland oder russlandnahen Kräften geplant werden könnten. Können Sie dazu etwas sagen, ob Sie sehen, dass von Russland hier auch eine Bedrohung für US-Anlagen in Deutschland ausgehen könnte?
Also ich will mich nicht spezifisch zu amerikanischen Anlagen, insbesondere militärischen Anlagen, äußern. Ich gehe davon aus, dass Amerikaner, wenn sie das können und wollen, sich dazu selber äußern. Insgesamt zur Sicherheitslage in Deutschland ist es natürlich so, dass wir sowohl Spionage als auch Sabotagerisiken durch das russische Regime sehen und auch entsprechend Maßnahmen laufen zum Schutz dagegen und diese Maßnahmen auch ganz erheblich verschärft worden sind. Auch darüber wurde hier vor etwa 2 Wochen bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes intensiv gesprochen von der Bundesinnenministerin und dem Verfassungsschutzpräsidenten. Sie erinnern sich an den Fall, in dem der Generalbundesanwalt die Ermittlungen führt, wo die deutsche militärische Unterstützung für die Ukraine unterminiert werden sollte durch mögliche Sprengstoffanschläge, also durch gewaltsame Sabotageakte, so der Vorwurf, dem die Ermittlungsbehörden da nachgehen. Also da sehen wir sehr ernsthafte Sabotagerisiken und entsprechend sind die Schutzmaßnahmen auch hochgefahren worden.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Es gibt weitere Fragen zu dem Komplex. Frau Jeckel? Da sind Sie. Ne?
Ja. Es geht nochmal um das Thema der neuen Abschieberegelung wegen Terrorverherrlichung. Das passt ja ungefähr auch in den Themenkomplex. Nach jetzigem Stand wären es die Ausländerbehörden, die für die Prüfung von mutmaßlichen terrorverherrlichenden Kommentaren im Internet zuständig wären. Die Mitarbeiter der Ausländerbehörden sind aber nicht juristisch geschult, um solche Prüfungen vorzunehmen, Kommentare inhaltlich zu bewerten oder die Authentizität von solchem Content zu überprüfen. Ist denn auch im Rahmen des geplanten Gesetzes, gerade angesichts der knappen Haushaltslage, geplant, den Ausländerbehörden Gelder bereitzustellen, um Mitarbeitende entsprechend für so eine Prüfung auch noch ordentlich zu schulen?
Also die Ausländerbehörden und der Länder sind natürlich qualifiziert dafür, Ausweisungstatbestände nach dem Aufenthaltsrecht zu prüfen. Das gehört zu deren Aufgaben. Die Ausweisung, also die Beendigung des Aufenthalts in Deutschland und entsprechend folgende Rückführungsabschiebemaßnahmen zu prüfen und zu treffen. Und natürlich besteht dazu juristische Expertise in den Ausländerbehörden, die dafür und für den Vollzug des Aufenthaltsrechts zuständig sind. Wir auch immer gesagt, dass Strafverfolgung parallel läuft. Es wird ja in der Regel bei solchen terrorverherrlichenden Postings auch strafrechtliche Ermittlungsverfahren geben. Insofern tauschen sich dann natürlich Ermittlungsbehörden und Ausländerbehörden auch aus über die Maßnahmen, die einerseits im Bereich der Strafverfolgung getroffen werden, andererseits für eine mögliche Ausweisung getroffen werden. Da gibt es natürlich auch gesetzliche Regeln dafür, wie sich Ermittlungsbehörden, also Polizei und Staatsanwaltschaft, austauschen mit den Ausländerbehörden. Und insofern ist dann natürlich die juristische Bewertung vorhanden. Und nochmals, mehr die letzten beiden Regierungspressekonferenzen uns da schon auch ausführlich hier drüber unterhalten, besteht natürlich Rechtsschutz gegen eine solche Entscheidung. Und der führt dann zu den Verwaltungsgerichten, die das genau überprüfen werden.
Können Sie ausschließen, dass auch Menschen in den Ausländerbehörden diese Kommentare prüfen werden, die nicht juristisch geschult sind, die keine Juristen sind? Also es sind ja nicht alle Menschen, die in diesen Ausländerbehörden sitzen, juristisch geschult, so eine Prüfung vorzunehmen, beziehungsweise auch überhaupt erst zu prüfen, ist dieses Dokument, was sie dann vor sich liegen haben, authentisch und so weiter. Also gibt es ja wirklich viele Dinge, die es zu beachten gäbe.
Also nochmals, die Ausländerbehörden tauschen sich mit den strafrechtlichen Ermittlungsbehörden aus. Insofern wird da die Expertise auch gebündelt, wenn man das so untechnisch sagen kann. Und ansonsten würde ich Sie bitten, sich an die Länder zu wenden. Das sind Landesbehörden und kommunale Behörden. Und die Personalausstattung, die Qualifizierung des Personals ist dann allein Sache der Länder. Wir gehen aber fest davon aus, da das in unserem täglichen Geschäft und den täglichen Aufgaben der Ausländerbehörden schon immer gehört hat, Ausweisungstatbestände zu prüfen und das Ausweisungsinteresse gegen das Bleibeinteresse abzuwägen, das bleibt ja weiterhin erforderlich, die gesetzlichen Tatbestände zu prüfen, dass da natürlich das qualifizierte Personal auch dafür eingesetzt wird.
Herr Kollege in der letzten Reihe.
Nochmal eine Verständnisfrage dazu ans BMI und BMJ. Warum ist denn dieses neue Gesetz aus Sicht der Bundesregierung notwendig, wenn doch schon die bestehende Gesetzes- und Rechtslage entsprechendes vorsieht, im Ausländerrecht zum Beispiel?
Es ist aus Sicht der Bundesregierung erforderlich, das Verherrlichen terroristischer Taten, also nicht irgendwelcher Straftaten, sondern terroristischer Gewalttaten, gesondert zu ahnden, auch dadurch, dass Personen, die keinen deutschen Pass haben und Terror in Deutschland verherrlichen, beispielsweise nach dem 7. Oktober, beispielsweise jetzt nach der Gewalttat in Mannheim, dass solche Täter dann ihr Aufenthaltsrecht auch verlieren. Wie gesagt, parallel zu der Strafverfolgung, die natürlich auch stattfindet.
Heißt das, es gibt bis jetzt noch kein Gesetz auf Bundesebene, das das so regelt, wie Sie das jetzt regeln wollen?
Man kann auch jetzt das Ausweisungsinteresse gegen das Bleibeinteresse abwägen. Genau, das muss auch weiter geschehen. Aber aus Sicht der Bundesregierung ist es angesichts der Schwere dieser Taten und auch des Klimas von Hass und Gewalt, die durch solche Taten, durch das Verherrlichen von Terror geschürt werden und zu neuen Gewalttaten führen können, andere Täter ermutigen können, ist es notwendig, diesen besonderen Fall auch im Aufenthaltsrecht zu regeln.
Ergänzung?
Ich habe den kompetenten Ausführungen von Herrn Kall da nichts hinzuzufügen. Und ich glaube, der Hinweis auf die immer erfolgende Abwägungsentscheidung, auf die Herr Kall ja schon diverse Male hingewiesen hat, die auch bisher erfolgt und die auch zukünftig erfolgen wird, ist in dem Zusammenhang sehr wichtig.
Frau Jeckel nochmal.
Noch eine praktische Frage. Wie soll denn diese Umsetzung genau ablaufen? Also wird eine Stelle eingerichtet, die das Internet nach entsprechenden Kommentaren durchforstet? Inwiefern gäbe es überhaupt dafür Kapazitäten, auch finanziell? Oder läuft das Ganze über Meldungen durch Privatpersonen, also die im Internet solche Kommentare sehen und die dann irgendeiner Stelle melden? Also welche Variante wird da?
Also in aller Regel wird es so sein, dass es ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gibt wegen dieser terrorverherrlichenden Hasspostings, wegen Videos, wegen Kommentaren, in denen konkrete terroristische Taten verherrlicht und gefeiert werden und dass dann die Ermittlungsbehörden, die diesen Hinweisen nachgehen, feststellen bei der Identität des Tatverdächtigen, das ist kein deutscher Staatsangehöriger, und diesen Hinweis weitergeben an die Ausländerbehörden. Wie gesagt, das ist alles gesetzlich geregelt, wie die Behörden sich in solchen Fällen austauschen, und dann führt die Ausländerbehörde eine Prüfung, ob das eben auch zur Ausweisung führen kann. Das ist aber genau das, wofür Ausländerbehörden auch zuständig sind und was sie immer tun. Und wie gesagt, wenn Sie da konkretere Fragen haben, würde ich Sie bitten, sich an die Länder zu wenden, weil das schlicht Aufgabe der Länder ist.
Vielleicht können Sie noch mal daran erinnern, wie läuft das denn aktuell mit Hasskommentaren im Internet? Gibt es da eine Stelle, die, wie ich schon genannt hatte, das Internet durchforstet nach diesen Hasskommentaren, oder passiert das auch über Meldungen?
Also natürlich passiert das über Meldungen. Es wird nicht das gesamte Internet gescannt in irgendeiner Weise. Solche Debatten, die an anderer Stelle schon geführt worden, es findet selbstverständlich nicht statt, sondern es gibt eine Vielzahl von Hinweisen, auch viele Hinweise, die ans Bundeskriminalamt gehen, die dort geprüft werden und dann, wenn sozusagen die strafrechtliche Relevanz gesehen wird, dann an die Staatsanwaltschaften und Polizeien der Länder, die dann für die konkreten Strafverfahren zuständig sind, abgegeben werden. Es gibt diverse Meldestellen dafür, unter anderem angesiedelt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, die spezialisiert ist auf Internetkriminalität, dass dort solche Sachverhalte geprüft werden, auch bundesweit, und dann an die zuständigen Staatsanwaltschaften am jeweiligen Ort abgegeben werden. All das gibt es, und da finden Sie auch zum Beispiel auf der Website des BKA wirklich umfassende Informationen dazu. Und auch die Länder machen in dem Bereich sehr viel. Ich will noch mal daran erinnern, auch das letzte Woche schon gesagt, dass die Polizei in Baden-Württemberg, ich glaube, mehrere hundert Ermittlungsverfahren führt, wegen auch Terrorverherrlichung und Hassreaktionen auf die islamistische Gewalttat in Mannheim.
Herr Jessen, eine Lernfrage, Herr Kall. Die neuen Möglichkeiten sind ja Verschärfung rechtlicher Mittel gegenüber Menschen mit ausländischem oder Migrationshintergrund. Gibt es adäquate Verschärfungen der Mittel, der rechtlichen Mittel gegenüber Deutschen, wo, wenn die sozusagen dieselben Delikte begehen, Hasskriminalität und so weiter, die man ja nicht einfach abschieben könnte? Also gibt es da etwas adäquat Einsetzbares als Verschärfung?
Ja, die Frage hat Herr Jung hier letzte Woche schon gestellt. Insofern war er dem Vorsitzenden, ob wir weitermachen sollen. Aber gerne. Auch da ist die Antwort, die gesamte Palette der Strafverfolgung wird natürlich angewandt, und wir verfolgen natürlich nicht nur islamistische Hasskriminalität, sondern insbesondere auch rechtsextremistische und aus anderen extremistischen Bereichen. Nur haben wir eben, das zeigt die politisch motivierte Kriminalität, die auch an dieser Stelle vor wenigen Wochen vorgestellt wurde, zeigt der Verfassungsschutzbericht, insbesondere seit dem 7. Oktober, eine regelrechte Explosion, eine mehr als Verdoppelung im Bereich antisemitischer Straftaten, eine enorme Steigerung im Bereich Islamismus. Und deswegen betonen wir diesen Bereich im Moment so sehr. Aber die Strafverfolgung findet natürlich in allen Bereichen statt.
Ja, aber genau darauf zielt die Frage ab. Strafverfolgung fand ja vorher auch schon gegenüber Menschen statt, wo jetzt aber ein rechtliches Instrumentarium verschärft wurde. Mir geht es darum, ob bei der Strafverfolgung gegenüber, sagen wir, deutscher Hasskriminalität, ob es da ebenfalls eine Verschärfung der Instrumente gibt. Das ist der Hintergrund der Frage.
Also was sich da strafrechtlich getan hat an Veränderungen in den letzten Jahren, kann ja die Kollegin beantworten. Ich kann für die Sicherheitsbehörden sagen, für die Polizei sagen, das Bundeskriminalamt, dass insbesondere die personellen Anstrengungen und auch die technischen erheblich verstärkt worden sind in den letzten Jahren und ja auch zu sehr viel höheren Fallzahlen geführt haben. Auch da, meine ich, haben wir eine Verdopplung im Vergleich zwischen 23 und 22 der registrierten Hasskriminalität. Ich meine, auf etwa 8.000 Fälle von vorher 4.000, aber das können Sie der PMK-Statistik entnehmen. Und das zeigt ja, dass sehr viel mehr ermittelt wird in diesen Bereichen.
Ergänzung? Ich kann da gerne noch mal ergänzen, Herr Jessen. Also Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass wir eigentlich im Bereich des Strafrechts relativ gut aufgestellt sind. Nichtsdestotrotz prüft der Bundesjustizminister natürlich fortlaufend, ob hier das Strafrecht Anpassungsbedarf hat. Das hat er auch hinreichend zur Kenntnis gegeben. Nichtsdestotrotz immer wieder der Hinweis, dass Strafrecht natürlich Ultima Ratio ist und wir uns hier insbesondere den Bereich der Strafverfolgung ansehen müssen, die natürlich Ländersache ist, aber dort auch ein gewisser Auslegungsspielraum besteht. Und Herr Buschmann hat auch schon mehrfach gesagt, dass er dort mit den Ländern im Austausch ist, dass die bestehenden Möglichkeiten, die bestehenden Strafrahmen dort eben auch entsprechend ausgenutzt werden, gerade bei antisemitischen Straftaten, dass dort eben mit aller Strenge des Gesetzes, die dort möglich ist, auf dem Bereich der Strafverfolgung diese Strafrahmen auch ausgereizt werden.
Frau Jeckel ist nochmal dran, bitte.
Gab es in dem Prozess der Formulierung des Gesetzes die Erwägung, die Abwägung, was denn passieren würde, wenn rechte Kräfte Kontrolle hätten über die Ausländerbehörden? Das heißt, es wäre in der Hand rechter Parteien zu sagen, man schiebt Menschen aufgrund eines einzelnen Kommentars ab. Gab es diese Überlegungen über mögliche Konsequenzen in der Richtung?
Also die gesamte deutsche Verwaltung, jegliches staatliche Handeln ist an Recht und Gesetz gebunden. Das gilt unabhängig davon, wer regiert und unterliegt gerichtlicher Kontrolle. Auch das unabhängig davon, wer regiert, durch unabhängige Gerichte. All das ist auch verfassungsrechtlich geschützt und gewährleistet. Und auf diesen Kontrollmechanismen baut der ganze Rechtsstaat auf.
Verstehe ich also richtig, dass diese Erwägung nicht gemacht wurde? Was passiert, wenn eine rechte Regierung in die Hand eines solchen Instruments kommt, wo ja eben nicht, muss ja nicht vor Gericht entschieden werden. Man kann zwar dann klagen am Ende, aber ein Gericht muss erstmal nicht entscheiden.
Ja, Entschuldigung, was erwarten Sie denn im Rechtsstaat? Ein Gericht entscheidet am Ende. So ist das in jedem Rechtsstaat und ein unabhängiges Gericht mit unabhängigen Richterinnen und Richtern. Und natürlich wird bei jedem Gesetzgebungsvorhaben, insbesondere wenn es um Strafrecht geht, wenn es um Ausweisungen geht, wenn es um polizeiliches Handeln geht, darauf geachtet, dass die entsprechende rechtsstaatliche Kontrolle besteht. Aber dazu verpflichtet uns schon das Grundgesetz.
Herr Jessen, nochmal dazu.
Ja, das bezog sich, damit ich Sie beide richtig verstehe. Sie haben gesagt, Recht wird verschärft angewendet. Es gibt auch höhere Ermittlungs- Aufklärungszahlen. Das bedeutet aber, die Frage war ja gewesen, gibt es eine Verschärfung des Instrumentariums? Und da habe ich jetzt eher ein umfängliches Nein gehört, richtig?
Nein, das haben Sie nicht gehört. Das hat, glaube ich, niemand von uns gesagt. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich noch auf dem Platz saß im BMJ, dass es ein sehr umfassendes Gesetz gab gegen Hasskriminalität, wo zum Beispiel die Tatbestände der Bedrohung mit doppelt so hohem Strafrahmen versehen worden sind, wie es bislang war, bei der Beleidigung auch. Die verhetzende Beleidigung wurde eingeführt. Also gerade in diesen Bereichen, die auch gerade in der Bekämpfung des Rechtsextremismus dienen, ist viel passiert und wird auch viel stärker durchgesetzt als in der Vergangenheit, was Sie denn, wie gesagt, der Verdopplung der Fallzahlen im Bereich strafbarer Hasskriminalität entnehmen. Das sind ja alles erfasste Fälle, in denen auch Ermittlungsverfahren geführt werden. Das ist gerade nicht das Dunkelfeld, in denen nicht ermittelt wird.
Danke.
Genau. Vielleicht noch hinzufügend, haben wir ja schon gesagt, die Instrumentarien sind ja da. Wir sind der Auffassung, nochmal unter der Betonung auf den Hinweis, dass Strafrecht Ultima Ratio ist, dass man das mit dem, was man hat, auch arbeiten muss. Dass wir dort wachsam sind jederzeit und gucken, wo Anpassungsbedarf besteht, haben wir ja jetzt letzte Woche gesehen mit den Änderungen zur Anpassung zum Schutz zum Beispiel von Politikern. Das ist ein anderes Themengebiet, aber dass wir dort ständig das überprüfen, das haben wir hier, glaube ich, auch schon mehrfach zum Ausdruck
gebracht. Ja, dann ist der Eindruck doch richtig, dass wenn Sie hier sagen, das Instrumentarium ist ja da, es muss angewendet werden, dass Ihnen das vorhandene Instrumentarium in dem anderen Segment, wo wir über Verschärfung der Maßnahmen und Reduzierung, Senkung von Hürden reden, da reicht Ihnen das Instrumentarium nicht aus. Dieser Unterschied wurde auch aus Ihren Antworten deutlich, oder habe ich das falsch verstanden?
Naja, Herr Karl hat doch gerade auch schon darauf hingewiesen, dass im Bereich der Hasskriminalität wir erst umfangreiche Anpassungen vorgenommen haben. Vielleicht noch mal ein Beispiel. Letzte Woche wurde der 46 Absatz 2 StGB angepasst und der ist vor kurzem erst angepasst worden, um gerade noch mal zu betonen, dass also antisemitische Vorfälle bei der Strafzumessung ausreichend zu verfolgen und eben in der Strafzumessung zu berücksichtigen sind. Ich glaube, da sind wirklich in den letzten Jahren viele Anpassungen vorgenommen worden, die ausreichend sind.
Danke.
Vielleicht wirklich auch nochmal der Hinweis, hier haben zwei Bundespressekonferenzen stattgefunden zur politisch motivierten Kriminalität vor ungefähr einem Monat, zum Verfassungsschutzbericht vor zwei Wochen. Da ist ausführlichst auch über den Rechtsextremismus und die dortige Hasskriminalität, die wir dort sehen, gesprochen worden.
Ich würde gerne das Thema wechseln und zum Thema Haushalt kommen, das Herr Rinke mir genannt hat. Und Herr Rinke fängt mal an und dann Herr Sandy Warni. Da sind Sie, Entschuldigung.
Dankeschön. Herr Hebestreit, weil ja auch am Wochenende fleißig weiter verhandelt wurde zwischen den Spitzen der Koalition, hätte ich Sie ganz gerne gefragt, wo wir stehen. Der 3. Juli als Kabinettsbeschluss ist ja schon weitgehend abgeräumt. Wann erwarten Sie denn jetzt einen Beschluss über den Haushalt 2025?
Herr Rinke, Sie waren ja im Urlaub, deshalb liefere ich das gerne nach. 17. Juli ist seit längerem verkündet worden, Anfang der vergangenen Woche. Im Augenblick sitzen wir hier in der Regierungspressekonferenz. Die Gespräche zwischen den drei beteiligten Koalitionsprotagonisten laufen. Die werden auch in den nächsten Tagen noch weiterlaufen. Und wir werden Sie rechtzeitig informieren, wenn es etwas zu verkünden gibt. Aber nach allem, was ich gehört habe, wird es wohl der 17. Juli. Und ich bin vorsichtig geworden in dieser Regierung mit ganz fixen Zeitplänen. Sie erinnern sich an manche kühne Aussage von mir, was in den wenigen Stunden passieren könnte. Und es dauerte dann doch noch ein paar Tage länger. Insofern mit der gebotenen Vorsicht bin ich aber und bleibe ich auch zuversichtlich. Und jetzt gehen wir mal in diese Woche rein. Und heute ist Montag, die Woche ist noch lang.
Zusatz? Herzlichen Dank für den 17. Juli. Brauche ich das nicht nachlesen. Ich wollte noch mal nach dem Letzten, was Sie gerade gesagt haben, nachfragen, dass Sie zuversichtlich sind. Also Sie gehen davon aus, dass die Probleme, die es bisher in der Bundesregierung gab, obwohl ja zwischen den Parteien doch die Gegensätze eher größer geworden zu sein scheinen, aufgelöst werden können.
Ich bin ja bekanntermaßen Zuversichtsbeauftragter dieser Bundesregierung und selten enttäuscht worden. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis sich die Zuversicht einstellt. Und deshalb bleibe ich zuversichtlich auch in diesen Fragen.
Herr Santivani.
Nun gibt es ja die Forderung von SPD-Fraktionschef Mützenich, dass der Kanzler und die anderen beteiligten Minister in dieser Woche noch eine politische Erklärung zum Haushalt abgibt. Ist dergleichen in irgendeiner Form diese Woche geplant? Und wenn ja, wann?
Also der Bundeskanzler wird am Mittwoch in der Regierungsbefragung, wie regelmäßig, ich glaube, das zweite Mal in diesem Jahr, Rede und Antwort stehen. Da könnte das Thema sicherlich auch eine Rolle spielen. Und ansonsten muss man wissen, wohin der Hase läuft, bevor man über ihn spricht. Und insofern bin ich auch da zuversichtlich, aber bitte um Geduld.
Pardon, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es offen ist, ob es noch in dieser Woche neben der Regierungserklärung noch in irgendeiner Form ein Auftritt des Kanzlers zum Thema Haushalt gibt?
Ich habe, glaube ich, gesagt, was ich sagen wollte. Und mehr möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Bitte schön.
Der Kanzler hat ja nicht nur zugesagt am 17. Juli, dass es im Kabinett sein soll, sondern auch, dass in dieser Woche bereits Eckwerte vorgestellt werden sollen. Soll dies nur intern in den Fraktionen passieren oder soll das presseöffentlich dargestellt werden, was diese Eckpunkte sind? Danke.
Also Sie haben jetzt einmal Eckpunkte, einmal Eckwerte gesagt. Beides halte ich für, also ich erinnere mich an keine solche Aussage des Bundeskanzlers, sondern er hat klar gesagt, ich glaube, es ging um die politischen Grundsätze. Das hat Herr Santivani auch eben erwähnt. Eckwerte sind ja etwas, was mehrere Monate vor einem Regierungsentwurf miteinander vereinbart wird, hat einen ganz anderen Charakter. Und Eckpunkte ist das, was man als Referentenentwurf oder vor einem Referentenentwurf miteinander bespricht. Beides ist bei diesem Haushalt jetzt nicht der Fall. Da würden wir doch noch, also wenn wir das erst jetzt verkünden würden, wenn wir im Spätherbst, bevor es überhaupt einen Regierungsentwurf gäbe, das wollte ich jetzt Ihnen nicht nahelegen. Also der Bundeskanzler hat sich überzeugt gezeigt, dass wir zu einer Lösung kommen. Diese Lösung soll wohl, sage ich einmal nochmal laut, 17. Juli im Kabinett sein und rechtzeitig vorher werden er alle nötigen Informationen liefern.
Herr Bochner.
Ja, nun gibt es ja kommende Woche auch noch einen NATO-Gipfel. Strebt denn der Bundeskanzler an, zumindest bis dahin ein Korsett oder wie immer Sie das nennen mögen, zu haben?
Also ich glaube, auch die Frage hatte ich schon mal vor ein, zwei Wochen gestellt bekommen, habe mich zuversichtlich gezeigt, dass es bis dahin das Korsett oder wie immer wir das nennen wollen, steht. Aber auch da, wie gesagt, ich bin vorsichtig und immer zuversichtlich. Die Reise geht am Dienstag los und dass bis dahin Klarheit herrscht.
Weitere Fragen zum Thema Haushalt. Bitte, Herr Kollege.
Ja, mehrere Verbände haben die Bundesregierung aufgerufen, haushaltspolitisch beim Bundesverkehrswegeplan im Bereich Autobahn umzusteuern und die Mittel für 2025 auf Instandsetzung und Wartung zu fokussieren. Hat die Bundesregierung dieser Appell erreicht und wie gedenkt sie damit umzugehen?
Also die Bundesregierung hat diesen Appell wahrgenommen, natürlich, wie viele andere Appelle von sehr verschiedenen unterschiedlichen Gruppen zu allen möglichen Themen, die den Bundeshaushalt betreffen. Und das macht man dann so, dass man sich das alles irgendwie vergegenwärtigt. Und am Ende aber, da selten alle Appelle deckungsgleich übereinander zu bringen sind, gibt es politische Lösungen und politische Entscheidungen, die einerseits in den Ressortverantwortlichkeiten zum Teil liegen, andererseits gemeinschaftlich beschlossen werden müssen. Und auch da bitte ich dann, ich weiß, so schwer es fällt, ich bin ja auch sehr neugierig, aber abzuwarten, bis der Regierungsentwurf dann vorliegt. Und dann können Sie sich in das mehrere tausend Seiten Exemplar hinein vertiefen und sehen, was dann wie entschieden worden ist. Und auch dann muss man nochmal sagen, nach dem Regierungsentwurf, Sie alle wissen das, ich sage es trotzdem nochmal servicehalber, geht das Ganze an den Deutschen Bundestag, den Haushaltsgesetzgeber, der das Ganze auch nochmal sich genau anguckt und an der einen oder anderen Stelle ja auch in der Vergangenheit schon leichte oder auch schwere Veränderungen vorgenommen hat. Und insofern sind wir mitten in diesem schönen Haushaltsverfahren, was uns jetzt schon eine Weile beschäftigt und ich bin zuversichtlich auch noch eine ganze Weile auch im Bundestag miteinander beschäftigen wird.
Darf ich die Frage vielleicht noch an das Verkehrsministerium weitergeben? Wie ist denn dieser Appell bei Ihnen angekommen?
Wir haben das selbstverständlich zur Kenntnis genommen. Ich habe aber darüber hinaus jetzt nichts hinzuzufügen zu dem, was der Regierungssprecher gerade ausgeführt hat.
Weitere Fragen zum Haushalt? Kollege Lochmann, bitteschön.
Ich versuche es trotzdem nochmal, Herr Pauli, ich würde da gerne nachhaken. Also vielleicht aus fachlicher Sicht, was halten Sie denn von dem Vorschlag, auf neue Autobahnprojekte zu verzichten und das Ganze in die Sanierung von Autobahnen zu stecken? Würden Sie davon streng abraten, aus bestimmten Gründen, oder könnte man das schon in Erwägung ziehen?
Ich kann Ihnen sehr gerne aus fachlicher Sicht eine Einordnung geben und da vielleicht auch ein paar Hintergründe erläutern. Es ist ja so, dass der Ausbau der Bundesfernstraßen, den Sie jetzt gerade ansprechen, dazu gehören die Autobahnen, auf Grundlage des Bedarfsplans für Bundesfernstraßen erfolgen. Und dafür wiederum ist die Grundlage die Bundesverkehrswegeplanung. Mit der Zielzahl 2030 verabschiedet worden im Sommer 2016. Und es ist ganz klar, dass natürlich der Ausbau und auch der Erhalt der in diesem Fall Bundesfernstraßen immer auf Grundlage und Maßgabe der verfügbaren Mittel erfolgt. Und da ist Wirtschaftlichkeit natürlich ein wichtiger Faktor, der untersucht wird. Wirtschaftlichkeit ist eine Voraussetzung für ein Bauvorhaben. Und im Rahmen der umfassenden Planungsprozesse, die es in dem Zusammenhang gibt, wird natürlich auch die Wirtschaftlichkeit untersucht mit Nutzen-Kosten-Analysen. Da fließen eine Vielzahl von Faktoren ein, unter anderem, wie entwickelt sich die Bevölkerung, wie entwickelt sich der Verkehr, die Wirtschaft. Da spielen aber natürlich auch Umweltgesichtspunkte und klimapolitische Aspekte eine Rolle. Und derzeit läuft das ist vielleicht auch noch wichtig zur Einordnung aus der fachlichen Sicht, die Bedarfsplanüberprüfung. Ich habe ja vorhin gesagt, der Bedarfsplan ist die Grundlage für den Ausbau und für den Erhalt der Bundesfernstraßen in diesem Fall und auch für die anderen Verkehrswege. Und die Bedarfsplanüberprüfung, die ist festgesetzt, dass jeder Bedarfsplan muss nach 5 Jahren überprüft werden. Stimmt der Bedarf noch, sage ich jetzt mal salopp. Und da werden allerdings jetzt keine Einzelprojekte überprüft, sondern da wird die große Frage gestellt oder die Gesamtbetrachtung angestellt. Also zum Beispiel, passt das, was man im Bedarfsplan festgelegt hat, zu den jetzt auf neueren Erkenntnissen entwickelten Prognosen zu verkehrlichen Entwicklungen und zu den Herausforderungen, die wir in der Zukunft haben. Es ist so, dass diese Bedarfsplanüberprüfung in Kürze abgeschlossen wird, aller Voraussicht nach im Spätsommer. Und dann werden wir den Bundestag über das Ergebnis informieren und etwaige Änderungen im Bedarfsplan unterliegen dann natürlich auch dem Gesetzgeber. So mal als Schnelldurchlauf, es ist ein kompliziertes Verfahren, aber so als Schnelldurchlauf, wie sich das jetzt darstellt. Ja.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es noch andere Fragen zum Thema Haushalt? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mit dem Eckstein weiter mit einem neuen Thema.
Die Frage richtet sich auch an das Verkehrsministerium. Es gibt Forderungen der Monopolkommission bei der Aufsichtspflicht von der DB-Tochter InfraGo nachzubessern. Das soll zum Pünktlichkeit gehen, mehr Verbindungen auf der Schiene. Und das soll auch die Bonis quasi der Manager betreffen. Also die sollen an diesen Zielen orientiert werden. Und Trassenkosten sollen nur dann erstattet werden, wenn die Qualität stimmt. Gibt es eine Bewertung des Ministeriums zu diesen Forderungen?
Also mir ist das jetzt aktuell nicht erkannt, da müsste ich das dann gegebenenfalls nachliefern.
Andere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann ist Frau Jeckel dran mit einem neuen Thema.
An das BMBF. Laut Fragt den Staat gibt es dringende Hinweise, dass das BMBF Kommunikation zur Fördermittelaffäre verschwiegen hat und relevante Kommunikation löschen will. Wie äußert sich das BMBF zu diesem Vorwurf?
Ich nehme an, Sie spielen an auf den Gerichtsantrag von Fragt den Staat. Und da gilt leider, wie meistens bei Gerichtsverhandlungen, dass wir uns zu laufenden Verfahren nicht äußern können.
Nee, es geht um die IFG-Anfrage zu der Fördermittelaffäre.
Okay, gut. Es gibt zweierlei Vorgänge. Die IFG-Anfragen werden bei uns sachgemäß bearbeitet. Und wenn sie beantwortet werden, dann werden Sie es wahrscheinlich über Frag den Staat auch mitbekommen.
Können Sie ausschließen, dass Bildungsministerin Stark-Watzinger über die Kommunikationsplattform Wire mit ihrem persönlichen Stab, den Staatssekretären oder der Leitungsebene des BMBF zu der Prüfung des Fördermittelentzugs in Kontakt stand im Mai?
Also ich kann Ihnen generell nur was dazu sagen, dass im BMBF eine regelmäßige Kommunikation in verschiedenen Formaten stattfindet und verachtungswürdige Inhalte aus dieser Kommunikation werden selbstverständlich zu den Akten genommen. Genaueres müsste ich dann nochmal hinweisen auf den IFG-Antrag, den wir bearbeiten im Moment.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich hier Herrn Jessen stehen. Noch einmal das Thema.
Ja, die Frage geht ans BMI. Herr Keil, ich beziehe mich auf Berichterstattung, die Ihnen bekannt ist, zu einem möglichen Bearbeitungsstau im BAMF von Anträgen von ausreisepflichtigen, abgelehnten Asylbewerbern und anderen Migranten, die das Land verlassen wollen, und zwar freiwillig und deswegen Förderanträge gestellt haben, damit ihnen Rückreisekosten und so etwas wie Starthilfe in den Ländern, wo sie hingehen wollen, gezahlt werden. Trifft es zu, dass beim BAMF Ende Mai an die 2000 Anträge nicht bearbeitet vorlagen, die von den Ausländerbehörden in den Ländern und Kommunen gestellt wurden? Und trifft es weiterhin zu, dass einige der Antragsteller, deren Anträge nicht bearbeitet wurden, inzwischen abgeschoben wurden?
Ja, Herr Jessen, geben Sie mir einen Moment, dass ich schaue, ob wir da Informationen vom BAMF haben, die ich mit Ihnen teilen kann. Ansonsten würde ich Sie bitten, sich ans BAMF zu wenden. Aber wenn ich das gleich tun kann, mache ich das.
Ja, das wäre nett. Dann verschieben wir das Thema gerade einen Moment. Dann machen wir weiter mit der Kollegin ganz hinten. Bitte schön.
Ja. Valerie Höhne, SZ-Dossier. Ich wollte einmal ein neues Thema aufmachen, nämlich die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen und danach fragen, was Sie sich wünschen von diesen Konsultationen und genau vielleicht so ein bisschen den Ablauf beschreiben können.
Ja, den Ablauf, glaube ich, haben wir am Freitag hier schon wie üblich für die Termine des Bundeskanzlers zumindest beschrieben. Als kleine Dienstleistung, es beginnt morgen um 8 Uhr mit militärischen Ehren. Bundeskanzler trifft Ministerpräsident Tusk. Dann gibt es erst ein Delegationsgespräch, dann gibt es ein Arbeitsfrühstück und gegen 11.10 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch eine gemeinsame Pressekonferenz. Wir sind sehr hoffnungsvoll, einen deutsch-polnischen Aktionsplan miteinander zu beschließen, der so ein bisschen die Arbeitsgrundlage ist für unsere Beziehungen und die Weiterentwicklung und Vertiefung unserer Beziehung zu Polen. Das sind die ersten Regierungskonsultationen seit 6 Jahren. Insofern ist das auch jetzt ein gutes Zeichen auch für die enge nachbarschaftliche Verbundenheit unserer beiden Länder. Und alles Weitere dann würde ich den eigentlichen Gesprächen morgen doch überlassen wollen. Wir haben auch den einen oder anderen Berichterstatter, die Berichterstatterin mit in Warschau. Insofern möchte ich da dem nichts vorgreifen. Aber wir freuen uns sehr auf diesen Termin.
Weitere Fragen? Herr Rinke dazu.
Ich bestreite, ich will es trotzdem noch mal versuchen, wenn Sie einen Aktionsplan nennen, können Sie zumindest so ein, zwei Themen nennen, die da eine Rolle spielen sollen. Es gibt ja schon eine Berichterstattung, dass es zum Beispiel im Verteidigungsbereich einen neuen Impuls geben soll. Was könnte das sein?
Da verstehe ich auch Ihr Interesse, aber da muss ich mich insoweit ein bisschen aus der Affäre stehlen, dass der Aktionsplan sehr dick ist. Und wenn ich jetzt ein, zwei oder drei einzelne Projekte rausnehme, fühlen sich manche Ministerinnen oder Minister unterbewertet, die auch ihr eigenes Projekt haben, das ich dann nicht nennen würde. Insofern, wir werden das rechtzeitig und umfänglich veröffentlichen, was da drin stehen wird und was man miteinander vereinbart. Aber wie gesagt, das passiert morgen und heute ist Montag, morgen ist Dienstag und am Dienstag wissen Sie mehr.
Dazu?
Können Sie Ihnen etwas dazu sagen, ob es bei dem Treffen morgen neue zusätzliche Zahlungen an noch lebende Opfer des Nationalsozialismus in Polen geben wird, ob da zusätzliche Zahlungen bekannt gegeben werden?
Auch dazu werde ich mich heute nicht äußern.
Zum gleichen Thema?
Bitte schön, Frau Kollegin. Ich würde gerne nachfragen wollen, wenn es so dick ist und wenn so wichtig ist und Sie sich so freuen, warum es dann so kurz ist, auch angesichts der insgesamt politischen Lage. Also wir haben Frankreich schon angesprochen, außerdem hat ja Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Also müsste man da nicht noch ein bisschen mehr mit genau diesem Partner Zeit sich nehmen?
Ich verstehe Ihren Punkt, wobei, also ich glaube, Regierungskonsultationen sind bei uns in der Regel relativ knapp bemessen, wenn Sie so wollen. Das kostet ja für alle Beteiligten, da fahren ja viele Regierungsmitglieder gemeinsam hin, kostet das alles wahnsinnig Zeit und Aufwand. Der Bundeskanzler hat jetzt das Glück, mit Herrn Tusk auch weite Teile des vergangenen Donnerstags verbringen zu dürfen beim Europäischen Rat und eine Woche vorher beim informellen Europäischen Rat. Insofern gibt es da enge vertrauensvolle Verbindungen, die kennen sich sowieso gut miteinander. Es gab auch ein Weimarer Dreieck, das wir hier in Berlin hatten, gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten schon. Also da sind enge vertrauensvolle Verbindungen, die sich auch massiv etabliert, nicht nur etabliert haben, sondern auch in der Häufigkeit gesteigert in den letzten Monaten. Und jetzt ist es eben die Regierungskonsultation, die wir noch vor der Sommerpause reinschieben. Und Sie wissen ja auch, was hier in der letzten Woche vor der parlamentarischen Sommerpause alles so zu tun ist. Und der Bundeskanzler hat nebenbei ja auch noch immer wieder die Haushaltsgespräche, die er gemeinsam mit dem Bundesminister der Finanzen und dem Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz führt. Und insofern ist das die Terminlage, in der man das hingekriegt hat. Und ich habe das Gefühl, die polnische Seite freut sich sehr darauf. Wir freuen uns sehr darauf. Und trotzdem bleibt es ein effizienter Besuch.
Gibt es weitere Fragen zu den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen? Das sehe ich erstmal nicht. Dann weiter auf meine Liste. Herr Santivani, stehen Sie drauf? Oder Ihre Frage war zum Haushalt. Herr Bauchmüller, noch ein anderes Thema? Auch nicht. Noch ein anderes Thema? Nein, auch nicht. Dann ist Herr Rinke mit dem Thema Sanofi dran, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, das ist eine Frage, die sich ans Wirtschaftsministerium richtet und vielleicht auch an Herrn Nehe bestreitet. Es gibt einen Bericht, dass die Firma Sanofi in Höchst große Milliardeninvestitionen plant. Können Sie das bestätigen und uns einiges über das Projekt sagen? Danke.
Das kann ich leider nicht, Herr Rinke. Da müssten Sie sich an das Unternehmen wenden.
Ich bin nicht das Unternehmen.
Sie sind nicht das Unternehmen, aber dann gebe ich die Frage, richtig dann Nachfrage nochmal an Herrn Hebestreit, weil der Kanzler ja mehrfach jetzt erzählt hat, dass noch weitere Milliardeninvestitionen im Pharmabereich vor der Tür stünden in Deutschland, ob dieses Sanofi-Projekt eines dieser von ihm angedachten Projekte ist.
Dann würde ich es ja bestätigen, was ja eigentlich nur das Unternehmen tun sollte, aber ich würde sagen, der Bundeskanzler blickt auch auf diese Entwicklung mit einem sehr freudigen Blick.
Und ohne Überraschung?
Ohne Überraschung.
Okay. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich jetzt mal nicht. Dann ist Frau Jeckel mit einem neuen Frageblock dran.
Finanzminister Christian Lindner sprach sich dafür aus, die stationären Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen, die im Rahmen der EEM errichtet wurden, für ein Jahr zu verlängern. Meine Frage an das BMI wahrscheinlich. Was würde denn so eine Verlängerung eigentlich kosten um ein Jahr? Ja.
Also kann ich gerne was zu sagen, und da muss man differenzieren zwischen den unterschiedlichen Landgrenzen, an denen die Bundespolizei kontrolliert und entsprechende vorübergehende Grenzkontrollen auch europarechtlich notifiziert sind, das heißt angemeldet bei der Europäischen Kommission sind im Rahmen des Schengener Grenzkodexes. Die Bundespolizei kontrolliert an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz, um dort die Schleuserrouten zu durchkreuzen und irreguläre Migration zu begrenzen. Das hat ja auch zur Festnahme vieler Schleuser geführt und auch einen begrenzenden Effekt auf die irreguläre Migration gehabt. Und an diesen vier Landgrenzen wird auch weiter kontrolliert werden. Bundesinnenministerin auch immer auf die Bedeutung des gemeinsamen europäischen Asylsystems hingewiesen, um innerhalb des Schengen-Raums wieder zu grenzkontrollfreien Landgrenzen zurückkehren zu können, weil wir durch das gemeinsame Asylsystem ja einen wesentlich stärkeren Außengrenzschutz und Asylverfahren bei Menschen, die nur eine geringe Chance auf Asyl in der EU haben, schon an den Außengrenzen kommen werden, insgesamt zu mehr Kontrolle, einer stärkeren Registrierung. Das wird dazu führen, dass auch weniger Grenzkontrollen in der Europäischen Union entlang der Migrationsrouten notwendig sind, die sozusagen über die Balkanroute an unsere östlichen und südlichen Grenzen führen. Zusätzlich nehmen wir für die Europameisterschaft aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen, die wir haben, auch an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich und den Benelux-Staaten im Moment Grenzkontrollen vor. Die haben allein Sicherheitsgründe und dienen der Sicherheit der Fußball-Europameisterschaft und enden auch danach.
Also meine Frage war eigentlich zur Ausnahme mal ganz simpel. Was würde der Vorschlag von Christian Lindner, diese Grenzkontrollen ein Jahr länger zu machen als geplant, was würde der kosten?
Ungefähr? Also es gibt keinen bestimmten Preis oder keinen bestimmten Kostenansatz für Grenzkontrollen, sondern das macht die Bundespolizei zum Teil auch mit Unterstützung der Länder wie der bayerischen Grenzpolizei. Und das ist eine originäre, hoheitliche Aufgabe der Bundespolizei und sozusagen vom restlichen Haushalt nicht zu trennen.
Außen wird offensichtlich gearbeitet, aber dann versuchen wir mal.
Ein Leergut-Transport.
Irgendwie die Tür repariert. Projekt, noch eine Nachfrage dazu?
Ich habe noch eine andere Frage.
Ich weiß, dass ich noch eine andere Frage habe, aber ich am Bett liegen. Gibt es noch Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Jeckler mit einem anderen Thema dran. Ich glaube an das BMF, ne?
Nee, an das Auswärtige Amt.
An das Auswärtige
Amt. Das BMF bitte. Frage ich wann anders nochmal. Der israelische Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir sagte in einer Videobotschaft, man solle palästinensische Gefangene mit Schüssen in den Kopf exekutieren. Ganz simpel, wie reagiert die Bundesregierung auf diese Aussagen bzw. Aufforderungen zu einem Kriegsverbrechen?
Frau Jäcke, was soll ich dazu sagen? Das ist eine abscheuliche Einlassung, die wir verurteilen.
Was wird jetzt daraus folgen, dass Sie diese Aussagen zur Kenntnis genommen haben? Wie reagiert man darauf jetzt über so eine verbale Verurteilung hinaus?
Also, Frau Jäcke, ich glaube, das war jetzt schon ein bisschen mehr, als es nur zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe mich, glaube ich, relativ deutlich in unserer Bewertung da eingelassen. Und wie auch bei anderen Themen, wo wir sehr anderer Ansicht sind, ist es natürlich etwas, was wir auch in unseren engen Gesprächen mit unseren israelischen Partnern thematisieren. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich hier nicht jede Äußerung dieses Ministers, der ja auch in der Vergangenheit schon durch andere Äußerungen aufgefallen ist, immer wieder kommentieren kann.
Herr Tofik, mir dazu.
Herr Wagner, Spanien hat sich als erster EU-Staat der Völkermordklage gegen Israel angeschlossen. Da hatte ich eine Stellungnahme dazu.
Herr Tovignia, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat Spanien das angekündigt, sich da einzulassen. Das ist ihr gutes Recht, steht auch jedem Staat offen, in dem IGH-Verfahren seine Rechtsposition dazulassen. Vielleicht nochmal einfach zur Einordnung, um was es da genau geht, wenn sich Staaten in einem Verfahren vor dem IGH einlassen, dann geht es immer um die Auslegung des konkreten sozusagen Verhandlungsgegenstandes, also sehr abstrakt juristisch gesprochen, sozusagen in dem Verfahren darum, wie man die Völkermordkonvention selbst auslegt, Es geht nicht um eine Anwendung auf den konkreten Einzelfall, die ist nicht zulässig. Aber wie gesagt, wir haben diese Ankündigung von Spanien zur Kenntnis genommen. Wir haben ja auch gesagt, dass wir zu gegebener Zeit unsere Rechtsauffassung in diesem Verfahren auch nochmal darlegen werden. Im Moment befindet sich das Verfahren ja weiter im Schriftsatzprozess. Das heißt, im Moment werden noch die Schriftsätze der beiden Parteien ausgetauscht und vom Gericht geprüft.
Herr Jessen. Ja, noch einmal zur Reaktion. Sie haben sehr deutlich Ihre Empörung, Ihre Abscheu zum Ausdruck gebracht. Besteht die Möglichkeit, dass eine Lernfrage, besteht die Möglichkeit, dass die Bundesregierung sagt, mit Regierungsmitgliedern oder anderen Politikern, die solche Positionen vertreten, Aufforderung zum Kriegsverbrechen, arbeiten wir einfach nicht zusammen. Mit diesen Menschen arbeiten wir nicht zusammen, Regierungskooperation hin oder her. Ist das eine Position, die möglich ist und die Sie einnehmen?
Herr Jessen, der Ansprechpartner der Außenministerin in der israelischen Regierung ist Außenminister Katz, mit dem sie ja jüngst auch letzte Woche noch mal gesprochen hat. Wir pflegen mit dem einen sehr intensiven Austausch, führen dort immer wieder Gespräche und Sie können gewahr sein, dass wir uns ja, das haben wir ja hier auch verschiedentlich immer wieder dargelegt, natürlich mit allem Nachdruck dafür einsetzen, dass wir zu einer Lösung des Nahostkonflikts kommen. Da sind ja verschiedene Elemente für relevant. Ich würde Ihnen jetzt sozusagen die Aufzählung dann nochmal ersparen, aber nochmal für die Außenministerin ist der Ansprechpartner in der israelischen Regierung der israelische Außenminister.
Ja, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite ist es ja nicht auszuschließen, dass im Rahmen von Regierungskooperation dann auch die Person oder das Ressort dieses Ministers Ansprechpartner wären. Ist in einem solchen Fall die Position, da wiederhole ich die Frage, zu sagen, mit einem solchen Menschen arbeiten wir nicht zusammen, eine, die Bundesregierung bezieht?
Naja, Herr Jessen, Sie fragen jetzt das Auswärtige Amt. Wir sind ja Diplomaten und es ist immer besser zu sprechen als nicht zu sprechen. Mal ganz im Grundsatz gesprochen. Wir tun alles, um zu einer nachhaltigen Lösung des Nahostkonflikts zu kommen. Und da ist natürlich die israelische Regierung ein sehr relevanter Faktor. Und nochmal der relevante Kontakt der Außenministerin in der israelischen Regierung ist der israelische Außenminister.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Kollege noch eine Frage.
Ja, eine Frage zum Pazifikraum. Wie weit fortgeschritten sind die Vorbereitungen, ein Schiff der Bundeswehr durch die Taiwanstraße fahren zu lassen?
Ja. Das übernehme ich gerne. Sie sprechen ja das Indo-Pacific Deployment an. Die Bundeswehr beteiligt sich dieses Jahr mit 2 Schiffen an dieser Reise und die Schifffahrtsrouten sind, soweit sie feststehen und kommunizierbar sind, ja auf unseren Seiten veröffentlicht. Darüber hinausgehend habe ich im Moment noch keine Routen bekannt zu geben. Nur so viel, es handelt sich ja darum, dass dies ein Beitrag zur Diplomatie ist. Die Bundeswehr beteiligt sich regelmäßig an dieser Form der Diplomatie und repräsentiert eben mit, in diesem Fall Kriegsschiffen, deutschen Staat, die deutsche Regierung und eine deutsche Haltung in der Region. Und unser Beitrag in diesem Fall ist eben etwa 25.000 Bruttoregistertonnen Kriegsschiff. Und wie das jetzt eingesetzt wird, darüber befindet die Regierung einheitlich und geschlossen. Und das, was kommunizierbar ist, finden Sie sehr bald und rechtzeitig auf unseren Seiten, wie wir das bisher auch gemacht haben.
Nachfrage ans Auswärtige Amt. Gibt es schon Reaktionen der chinesischen Seite auf dieses Vorhaben?
Da müsste ich nochmal nachhören, nicht, dass mir jetzt bekannt sind.
Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es nicht. Dann gibt es auf die Frage von Herrn Jessen noch einen Nachtrag aus dem BMI.
Genau, Herr Jessen, eine kurze Antwort, die ich Ihnen geben kann. Ich weiß, dass das BAMF dazu wesentlich ausführlichere Informationen geben kann. Insofern würde ich Sie ermuntern, da nachzufragen. Es geht um ein gemeinsames Bund-Länder-Programm, das das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erst mit Anfang 24 übernommen hat, was eben die freiwillige Ausreise fördert von Menschen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben und freiwillig in ihr Herkunftsland zurückkehren wollen oder auch in einen Drittstaat weiterreisen wollen, der bereit ist, sie aufzunehmen. Da geht es sowohl um finanzielle als auch organisatorische Unterstützung, die vermittelt wird bei dieser freiwilligen Ausreise. Und im Moment liegt die Bearbeitungszeit der Anträge zwischen 8 und 12 Wochen im Schnitt. Und das sind die Angaben, die ich Ihnen machen kann. Auch auf der Website des BAMF gibt es sehr umfassende Informationen zu diesem Verfahren. Und wie gesagt, genauere Zahlen gibt es beim BAMF.
Zusatz? Ja, Zusatz, diese 8 bis 12 Wochen sind ja ungefähr eine Verdreifachung früherer Bearbeitungszeiten. Eine Frage, die Sie, glaube ich, dann doch konkret beantworten können, weil sie in der Zuständigkeit des Bundes liegt. Das BAMF argumentiert damit, dass die Zahl der Anträge höher sei als vorab eingeschätzt, dass man mehr Mitarbeiter und Sachbearbeiter bräuchte. Dass es für die aber nicht ausreichend finanzielle Mittel gäbe, obwohl sie bereits zu Beginn des letzten Jahres beantragt worden seien. Und der Grund dafür liege in der Haushaltssperre des Bundes. Können Sie das bestätigen? Und was tut das BMI als sachlich zuständiges Ressort, um diese Blockade von Personalmitteln aufzuheben?
Also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist auch personell ganz erheblich verstärkt worden und konnte deshalb Asylverfahren deutlich beschleunigen. Da sind die Bearbeitungszeiten deutlich schneller geworden. Die genauen Zahlen dazu haben wir uns wiederholt geäußert. Ich erinnere mich an die Haushaltsverhandlungen für den aktuellen Haushalt 24, als es da um Stellen fürs BAMF ging. Und da gab es eine erhebliche Verstärkung des BAMF. Auch jetzt gibt es eine intensive Arbeit des BMI gemeinsam mit dem BAMF daran, die personellen Kapazitäten so bereitzustellen, so umzuschichten, dass auch die Verfahren im Bereich freiwillige Ausreise noch schneller werden. Die aktuelle Bearbeitungszeit 8 bis 12 Wochen habe ich Ihnen genannt. Und nochmals, das BAMF ist eine sehr große Behörde mit etlichen tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie genau die eingesetzt werden, das ist natürlich in der Verantwortung des BAMF. Und die können Ihnen dazu auch umfassend Auskunft geben.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es noch andere Fragen? Bitte schön.
Ja, eine Frage an das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Da hat sich, okay, ich warte kurz. Okay. Ministerin Schulze hat sich zuletzt geäußert mit dem Appell an Privatunternehmen, sich aktiver um das Abwerben ausländischer Fachkräfte zu bemühen. Was hat die Ministerin dazu bewogen, diesen Appell zu richten? Ist das mit dem Arbeitsministerium koordiniert? Und wie stellt sich die Ministerin dieses aktivere Bemühen vor?
Also das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat ja bereits Initiativen zur Fachkräftegewinnung mit auf den Weg gebracht. Das ist ja auch aus Sicht des BMZs eine sozusagen Win-Win-Win-Situation, von der alle drei Seiten profitieren. Gleichzeitig Deutschland, was dringend motivierte Fachkräfte braucht, aber eben auch die Herkunftsländer, wo es sehr häufig eine junge Bevölkerung gibt, die dringend in Arbeit gebracht werden muss. Aber auch jede einzelne Arbeitskraft, die von einer solchen Initiative profitieren würde, weil sie Erfahrung, weil sie Kompetenzen erwirbt, weil sie Erfahrung sammelt, weil sie auch Rücküberweisungen in ihre Herkunftsländer tätigen kann. Insofern ist das etwas, woran das BMZ arbeitet. Und ja, natürlich steht die Ministerin da auch in Absprache mit dem Arbeitsministerium.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann der Kollege nochmal. Bitte schön, Herr Neumann.
Ja, eine Frage ans Verteidigungsministerium. Laut einem dpa-Bericht von heute hat der Unionsfraktionsvize Johann Wadephul gesagt, dass bei der Munition mittlerweile die Bestände unter den NATO-Mindestanforderungen seien. Können Sie das bestätigen?
Wir haben uns verpflichtet, bis 2031 NATO-Anforderungen zu erfüllen. Da geht es darum, wie bei einer gewissen erwartbaren Intensität von Kriegsführung die Vorräte vorgehalten werden müssen für die Streitkräfte. Bis 2031, wie gesagt, müssen wir hier bis zu 31 Tage Days of Supply je nach Munitionssorte vorhalten. Ich habe hier bereits darüber berichtet, welche Möglichkeiten wir inzwischen ausschöpfen. Da geht es ja auch um haushälterische Möglichkeiten insbesondere und habe auf die Rahmenverträge hingewiesen, die wir eingeleitet haben. Die Prozesse innerhalb unseres Beschaffungsamtes wurden dazu auch deutlich beschleunigt. Wir greifen verstärkt auf diese Rahmenverträge zurück, werden auch demnächst neue schließen. Ich erinnere auch daran, dass wir in Absprache mit der Industrie bereits den Erfolg erzielen könnten, dass sich die Kapazitäten erhöht haben, eine Firma hat und unter Lüss, eben basierend auf den Bestellungen, die wir inzwischen aufgegeben haben und auf die sich die Industrie verlassen kann, Produktionskapazität zusätzlich aufgebaut. Das betrifft im Wesentlichen Artilleriemunition. Und auf diesem Weg sind wir, der gut voranschreitet. Also die sowohl Strukturen als auch Prozesse wurden gerade bei der Munition angepasst und haben zu einer Beschleunigung geführt. Und die Linie, die wir uns selbst mit der NATO gesetzt haben, ist hier 2031. Derzeit bewegen wir uns gut auf diese Linie zu.
Gestatten Sie eine Rückfrage noch?
Zusatz, bitte.
Oder eine zusätzliche Frage in diesem Komplex. Ward Vogel sprach diesbezüglich auch bei den Drohnen oder beim Thema Drohnen von einer quasi nicht existenten Verteidigungsfähigkeit. Wie sieht das Bundesverteidigungsministerium das?
Wir haben gerade bei der Nutzung als auch bei der Abwehr von Drohnen in den zurückliegenden Jahren eine erhebliche und rasante Entwicklung hingenommen. Ich habe ja dazu auch schon ein paar Worte gesagt an verschiedener Stelle. Nun ist es ja so, dass wir derzeit auch dabei sind, eine gewisse Bugwelle abzubauen, die nicht erst in den letzten Monaten oder wenigen Jahren entstanden ist, sondern schon davor, gerade bei Drohnen, aber auch bei Munition, ist dieses Defizit. Und da haben Sie mir und meinen Vorgängern bereits die entsprechenden Fragen ja gestellt. Viel an Investitionsstau entstanden, den müssen wir jetzt abbauen. Das ist auch bei der Drohne so, aber auch hier sind wir auf gutem Weg.
Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es noch andere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann wünsche ich einen schönen Montag und bedanke mich.